Macherinnen, Macherin. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch wieder heute ganz herzlich zu unserem Podcast Macherinnen, wo ich euch tolle Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern vorstelle. Ich freue mich, dass ich heute Frau Lohmeier bei mir habe. Hallo Frau Lohmeier, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo Frau Bernhard, schön, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Es ist mir eine totale Ehre, dass Sie hier sind. Frau Lohmeier, nur mal ganz kurz, ist Autorin, ist Pädagogin, wenn ich richtig gelesen habe, Festivalveranstalterin, Preisträgerin des Verdienstorden in diesem Jahr von der Ministerpräsidentin. Aber Frau Lohmeier, stellen Sie sich einfach mal selber vor zu Ihrer Person. Wer sind Sie? Was machen Sie so?
Ja. Ja, ich meine, Sie haben schon vieles erwähnt. Ich bin tatsächlich so was wie eine eierlegende Wollmilchsau. Sprich, also ich habe viele Berufe, viele Tätigkeiten, auch viele ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich bin gelernte und studierte Erziehungswissenschaftlerin, habe auch relativ lange im Sozialbereich dann nach dem Studium gearbeitet, bis ich merkte, dass das, was ich tat, ich war in einer Beratungsstelle für drogenabhängige Menschen und deren Angehörige beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wie lange, 10 Jahre, glaube ich, dass das was ist, was ich nicht bis zu meinem Rentenalter weiter fortsetzen wollte, weil ich wollte auch schon mal ein paar mehr Erfolgserlebnisse haben. Und dann habe ich mich darauf besonnen, was ich immer schon getan habe, schon als junges Mädchen. Ich habe Geschichten geschrieben und habe tatsächlich das Glück gehabt, was sehr, sehr wenigen Autorinnen und Autoren passiert, nur 3 Verlage anschreiben zu müssen. Und einer der 3 hat gleich einen Zuschlag gegeben für den Roman, sodass ich dann in 98 den ersten Roman auf den Markt brachte.
Darf ich mal fragen, welcher Roman das war und welche Bücher Sie hauptsächlich als Autorin schreiben?
Also meine Romane und auch Kurzgeschichten, die es auch sehr vielgestaltig gibt, sind eigentlich im Spannungsgenre angesiedelt. Mhm. Das heißt also, es sind, was man so landläufig Krimis nennt, sind aber keine Ermittlungsgeschichten, sondern eher so psychologische Betrachtungen von Tätern und Opfern und anderen Beteiligten der Geschichte. Es gibt also keine Polizisten oder Privatdetektive oder wer sonst noch immer so rumfleucht und Fälle aufklärt. Das ist beim Schreiben bei mir nicht das Interesse, dass ich den Fall unbedingt am Ende aufgelöst haben möchte, sondern es geht eher darum, was bewegt Menschen. Mhm. Ja, das mache ich, dann unterrichte ich literarisches Schreiben tatsächlich schon seit vielen Jahren an verschiedensten Stellen und Orten und bei verschiedensten Bildungsträgern für unterschiedliche Zielgruppen. Und ich bin, bis ich im letzten Jahr tatsächlich in Rente gegangen bin, tätig gewesen in einem kleinen festen Job. Nämlich als bei einem Berufsverband für Handelsvertreter war ich da für den Webcontent zuständig, für den Newsletter, für die Mitglieder. Also auch sowas zumindest entfernt mit Schreiben zu tun hat.
Ja, Frau Lohmeier, darf ich Sie mal fragen, wie ist das so im Literaturbetrieb mit Frauengleichstellung? Gender Studies haben ja festgestellt, dass Männer doppelt so viele Bücher schreiben wie Frauen. Wenn man jetzt so in Autorinnen und Autoren denkt, häufig fallen einem dann Autoren ein. Wie haben Sie das so als Frau in der Literaturwelt wahrgenommen?
Da ist tatsächlich was dran an dieser Feststellung, dass der doch sehr männlich dominiert wird, der Literaturbetrieb. Aber es gibt auch sehr, sehr viele starke Frauen, auch gerade im deutschen Buchbetrieb, sage ich mal so. Und in den Verlagen kann ich das gar nicht so wirklich beurteilen, weil man hat ja als Autorin immer nur mit 1, 2, 3 Verlagen zu tun. Also hat nicht so den Querschnittsblick darauf, wer da nun wirklich Entscheidungen trifft. Ich vermute aber auch da sind es sehr viel mehr Männer als Frauen. Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das sich nicht nur auf die Buchbranche jetzt beziehen lässt, sondern wir haben ja sowieso das Problem, dass viele Frauen sich eher ins Private zurückziehen, sich eher um Haushalt und Kinder kümmern möchten tatsächlich auch, was ich immer sehr erstaunlich finde. Und viele Männer eben gar nicht unterstützen, wenn Frauen sagen, nach der Geburt des Kindes möchte ich auch gleich wieder arbeiten. Mhm. Können wir uns das bitte teilen mit den Kindern? Mhm. Also, da gibt es ja auch so von den Prozentzahlen her immer noch Nachholbedarf einfach, dass Männer auch in Elternzeit gehen und sich um die Kinder kümmern.
Ja, das ist dann auch immer wieder ein Auftrag an uns als Politikerinnen und Politiker, dann weiter dafür zu sorgen, auch weiter zu sensibilisieren, dass Care-Arbeit anders aufgeteilt wird im privaten Bereich. Mhm. Genau. Frau Lohmeier, dieses Jahr Verdienstorden im Ozeaneum bekommen. Erstmal so die Frage, ich durfte ja dabei sein. Wie ist das so, da hochzugehen, da vorne zu stehen und mit Ihrem Mann gemeinsam ausgezeichnet zu werden? Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass Sie einen Preis bekommen haben, aber wie war das so für Sie?
Das war ein schönes Erlebnis. Und vor allen Dingen, was ich so noch mitgenommen habe, ist einfach der Blick ins Publikum, wo all die Menschen sitzen und beziehungsweise saßen, die ich sonst ja immer in der Rolle der Zuschauerin und Zuhörerin erlebe. Also die Riege der Politikerinnen und Politiker, die war schon exquisit, die da im Publikum saß. Und als wir dann sprachen, uns bedankten für die Auszeichnung, uns lauschten einfach. Mehr oder weniger interessiert. Das war auch interessant, wer mehr und wer weniger interessiert war.
Ja. Den Preis, den Verdienstorden haben Sie ja unter anderem erhalten für Ihr ehrenamtliches Engagement, was Sie in Jamel leisten. Sie sind ja von Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Vielleicht fangen wir damit an, Frau Lohmeyer. Warum hat sie es nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen?
Horst und ich waren klassische Stadtflüchtlinge. Wir waren Mitte, Ende 30 zu dem Zeitpunkt und haben uns überlegt, wir möchten in unserem Leben noch mal was ganz anderes machen, als in der Stadt zu leben. Wir sind gebürtige Hamburger, haben also wirklich unser ganzes Leben dort in dieser Großstadt verbracht, was toll war. Wir hatten schöne Zeiten. Wir haben die letzten 15 Jahre im Rotlichtmilieu gelebt, also auf St. Pauli. Und wo es aber auch eine wunderbar kreative Kunstszene gibt. Und das haben wir sehr genossen. Aber nach 15 Jahren ermüdet man dann doch von den Touristenströmen, die am Wohnhaus entlang pilgern jedes Wochenende und einen morgens früh, wenn sie zum Fischmarkt gröhlend unterwegs sind, aus dem Schlaf reißen. Hat alles seinen Reiz, aber auf lange Sicht wollten wir was ganz anderes machen und haben uns überlegt, wir suchen uns ein Haus auf dem Land.
Und wurden dann Ihre Erwartungen in Mecklenburg-Vorpommern erfüllt, was Sie sich so vom Landleben erwartet haben?
Auf jeden Fall. Also ich sage immer so, bis auf die Nachbarschaft bei uns im Dorf ist alles so, wie wir es uns erträumt haben. Das ist einer unserer Lebensträume gewesen, genau so zu leben. In einem kleinen Dorf ist es sogar ein Sackgassendorf mit wenig mit keinem Durchgangsverkehr eigentlich. Direkt am Waldesrand gelegen. Die Ostseeküste ist 10 Kilometer Luftlinie entfernt. Also besser geht's nicht. Mhm. Insofern sind wir über den Teil unseres neuen Lebens in Jamel total glücklich, nach wie vor.
Ja. Über welchen Teil sind Sie nicht so glücklich? Ich glaube, wer die Zeitung gelesen hat zu Silvester und so weiter, ne, der wird es schon ahnen, aber vielleicht berichten Sie das selber.
Ja, es ist ja so, dass wir 2004, Anfang des Jahres, dorthin zogen, in das alte Forsthaus. Und wenig später, kann man sagen, wir schätzen ungefähr ein Jahr später war es, da gab es die ersten Beleidigungen und Pöbeleien gegen uns und unseren Bauwagenbewohner, den wir damals noch hatten. Wir mögen uns doch bitte verpissen. Also da hatte man begriffen, Mann in diesem Fall, der rechtsextreme Anführer der Sippe dort, dass wir eben nicht seine politische Meinung haben und wollte uns einfach schon damals vertreiben. Und dann passierte Schlag auf Schlag, dass leerstehende Häuser oder Häuser, die dann wohl verkauft wurden, von rechtsextremen Familien besiedelt wurden. Und so ist es bis heute. Ich sag mal, ungefähr 95% der Bewohnerschaft ist rechtsextrem. Und zwar nicht verschämt, versteckt, sondern sehr offen. Die fingen sehr schnell an, das Dorf auch zu dekorieren mit diesem Wandgemälde, das eine völkische Familie zeigt, mit dem berühmten Wegweiser, der unter anderem nach Braunau am Inn, Hitlers Geburtsort, zeigt, mit einem Schaukästen, der immer wieder neu dekoriert wird, mit ja, ganz fürchterlichen rechtsextremen Pamphleten. Das passierte uns sehr schnell, also nach ungefähr 1,5 Jahre war dieser Zuzug dann beendet und es war sehr, sehr klar, dass wir politische Gegner sind für die restlichen Bewohner. Das heißt, die Leute, die nach uns hergezogen waren, hatten alle was mit dem Anführer zu tun, der dort lebt und sie waren sich sehr einig, dass eigentlich das ihr Musterdorf, wie sie sich das so vorgestellt hatten, ohne uns viel schöner wäre. Und das haben sie uns gezeigt. Wir sind über die Jahre hinweg immer wieder mit Straftaten konfrontiert worden als Opfer. Sei es Beleidigung, sei es Verleumdung, sei es Sachbeschädigung, sei es Diebstähle. Bis hin 2015 zu der Brandstiftung an unserer riesigen Scheune, die dann abbrannte, wo die Täter leider bis heute nicht gefasst sind. Also es wurde uns schon sehr schnell klar, es wird heiß und brenzlig für uns dort. Und wir waren aber der Meinung, dass wir uns nicht vertreiben lassen würden aus unserem Traumhaus und dem Traumobjekt, was wir da gefunden hatten. Und haben ganz schnell gemerkt, was uns schützen kann, ist die Öffentlichkeit. Und wir haben versucht, über öffentliche Veranstaltungen, Kunstausstellungen, Gartenausstellungen und eben auch ein kleines Musikfestival, das 2007 das erste Mal das Licht der Welt erblickte, der Bevölkerung des Landkreises zu zeigen, was da gerade passiert war. Dass nämlich die Rechtsextremen ganz gezielt dieses Dorf besiedelt haben, versuchen die Deutungshoheit über das, was dort passiert, zu erlangen und politisch Andersdenkende unterdrücken.
Und jetzt wohnen Sie 21 Jahre später immer noch da, haben die Öffentlichkeit gesucht. Wie geht es Ihnen damit? Also, wenn man das liest und hört, ne, Beleidigung, dann könnte man sagen, ja, aber das geht einem ja auch nahe, wenn man wirklich in seinem privaten Umfeld dann so betroffen ist, wirklich auch Raketen auf einen geschmissen werden, etc., Brandstiftung erleben muss. Wie halten Sie das aus?
Das ist, glaube ich, die häufigst gestellte Frage an uns beide. Und wir haben da nicht wirklich die Antwort drauf. Ich glaube, was wir mitgebracht haben, ist einfach eine gute Voraussetzung, das auszuhalten, weil wir eben keine Kinder haben. Mhm. Ich glaube, die Situation wäre komplett anders gewesen, wenn wir mit Kindern nach Jamel gezogen wären. Dann hätten wir es wahrscheinlich nicht so lange ausgehalten, sondern wären wieder weggezogen. Wir sind beide relativ gestählt im Umgang mit, ich sag mal, sozial schwierigen Menschen. Ich vom Beruf her. Ja. und 15 Jahre auf St. Pauli stählen einen dann auch mit Nachbarschaft, die nicht ganz so sozial verträglich ist. Die haben es uns schlicht zugetraut, auch mit diesen Menschen irgendwie klarzukommen beziehungsweise nebeneinander herleben zu können, weil wir wollten ja auch gar keinen Austausch mit Rechtsextremen und Kontakte zu denen. Und wir sind gewachsen mit der Aufgabe, die sich eigentlich uns gesucht hat, nämlich für die Demokratie einzustehen und laut zu werden und uns nicht vertreiben zu lassen. Das ist ein Gewöhnungseffekt, der da auch einsetzt. Also wir sind natürlich, haben uns psychisch verändert, eindeutig. Ne? Wir sind nicht mehr dieselben wie 2004. Wir sind härter geworden, wir sind wachsamer geworden, wir sind kämpferischer geworden und haben im Grunde mit dieser neuen Lebensaufgabe fast einen neuen Daseinszweck. Und das stärkt natürlich, dass wir da ganz viel Unterstützung bekommen aus der Gesellschaft. Nicht unbedingt aus der direkten Umgebung, muss man sagen, eher im Gegenteil, aber aus ganz Deutschland kriegen wir ja Unterstützung. Sei es die tollen Künstler, die bei uns mittlerweile auftreten, ohne Gagenforderung. Sei es die ganzen Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützen, beim Festival organisieren und durchführen. Also das ist schon großartig. Und ich reise ja auch viel durch Deutschland und berichte einfach über das, was uns dort passiert ist. Und wir kriegen eigentlich nur positive Rückmeldungen. Also da ist niemand dabei, der das irgendwie kritisch sieht, was wir tun. Und uns nicht nur fragt, warum wir es tun, sondern auch durchsickern lässt, dass es irgendwie gar nicht so klasse ist oder so. Im Gegenteil, also wir kriegen nur positives Feedback, bis hin zu den vielen Auszeichnungen, die wir bekommen haben, bis hin zum Verdienstorden unseres Landes hier. Also das ist schon was, was uns auch Kraft gibt.
Ja, total klasse. Bei dem Festival, da sieht man ja auch so die Erfolge. Ich glaube, es war 2007, wo Sie damit angefangen haben mit Jamel Rock den Förster, was bestimmt für viele ein Begriff sein wird. Von damals, ich glaube, 100 Teilnehmenden bis heute.
Nicht mal. Es waren 30 zahlende Festivalgäste in 2007.
Ja. Bis heute, ich glaube 2500 das letzte Jahr.
3500
Gäste, die daran teilgenommen haben. Und das Besondere finde ich ja an dem Festival, dass sie nicht nur tolle Musik spielen, sondern auch Bildungsarbeit auch dort leisten, durch verschiedene Stände und das einfach miteinander verbinden. Ein tolles Musikerlebnis mit Bildungsarbeit. Ich glaube, das ist so wichtig.
Ja, eigentlich ist die Musik das Medium für uns, für politische Bildung. Weil politische Bildung ist ja nur dann erfolgreich, wenn sie auch mit emotionalen Inhalten gekoppelt ist. Und das schaffen wir durch das Erleben dieser tollen Musiker, die auf der Bühne stehen. Aber nebenher gibt es eben halt dieses Beiprogramm, das gesellschaftspolitische Initiativen umfasst, die Infostände machen, die Workshops machen. Die Besucher des Festivals können sich miteinander vernetzen. Sie können auf neue Ideen kommen für bürgerschaftliches Engagement. Das ist eigentlich unser Hauptansinnen mit dem Festival.
Ja. Was würden Sie uns eigentlich als Politik mitgeben, so aufgrund der Erfahrung, die Sie in den letzten Jahren erlebt haben? Ich bin ja nun auch Justizministerin, neben Gleichstellungsministerin. Was würden Sie uns einfach mitgeben?
Was ich mir wünschen würde, wäre, dass sämtliche Aktionen, Taten, Propaganda, Delikte, was auch immer aus dem rechtsextremen Spektrum schneller, effektiver geahndet werden würden. Es gibt die Möglichkeit zu sanktionieren, aber die wird sehr häufig sehr lasch nur angewendet oder gar nicht. Es werden Verfahren eingestellt, es wird dem nicht mehr nachgegangen. Es gibt dann Bewährungsstrafen für jemanden, der sich ins Fäustchen lacht und sagt, naja, das sitze ich mit einer Backe, aber beziehungsweise sitze ich gar nicht ab, sondern bleib ja draußen und mach meinen Kram weiter. Wir sehen das sogar in unserem Dorf. Ja, da werden jetzt die ersten Kinder, sind ja mittlerweile junge Erwachsene und ja, sind justizbekannt, sagen wir es so. Mhm. Und da finde ich, also es muss mehr passieren, Opfer müssen mehr gestärkt werden, müssen mehr spüren, dass man sich für ihre Belange interessiert und nicht nur für die Lebensgeschichte der lieben armen Täter, die dann eventuell noch sozusagen eine geringere Strafe kriegen, weil sie doch so ein hartes Elternhaus hatten. Darum kann es eigentlich beim Thema Rechtsextremismus nicht gehen, weil das sind Faschisten, das wissen wir alle, was die mit unserem Land vorhaben. Mittlerweile auch in Anzügen und mit blauem Signet. Das können wir uns nicht mehr leisten. Da müssen wir also wirklich sehr schnell und sehr hart durchgreifen als Staat.
Wir versuchen das immer bei unseren JustizministerInnen-Konferenzen mit aufzunehmen und insbesondere ist ja dann auch strafschärfend mit dazugekommen, wenn man ein rechtsextremes Gedankengut hat, dass es dann strafschärfend wirkt. Deshalb wird dann auch immer geguckt, woher kommt das. Aber gut, dass wir uns das nochmal mitgeben, dass wir nochmal gucken, was wir vielleicht nochmal auch initiieren können bei JustizministerInnen-Konferenzen oder im Bundesrat, dass wir da einfach schneller und schärfer dagegen vorgehen, dass der Rechtsstaat hier einfach zeigt, das ist nicht in Ordnung, das ist strafbar, was ihr da macht. Das ist einfach menschenfeindlich.
Richtig, genau.
Wir hatten noch so für uns die Frage, welche Rolle spielen auch Frauen vielleicht in der politischen Bildungsarbeit? Nun sind sie ja da auch tätig und reisen auch durch Deutschland rum, eben ihre Erfahrung weiter. Das ist ja eine Form der politischen Bildungsarbeit. Würden Sie sich vielleicht noch wünschen, dass Frauen noch stärker tätig werden bei der politischen Bildungsarbeit? Wenn wir so auch das Wahlverhalten von Frauen sehen, ist es ja doch eher ein anderes Bild als Männer. Frauen würden halt eher linksgerichtete Parteien wählen, keine so stark konservative, wenn wir uns die Deutschland-Auswertung nach der Bundestagswahl beispielsweise angeschaut hatten. Wo könnte man da noch vielleicht auch Frauen stärker mit einbinden?
Also mein großer Appell lautet vielmehr direkt an die Frauen gerichtet unseres Landes, die Kinder bekommen. Erzieht bitte eure Kinder und vor allen Dingen eure Söhne so, dass sie nicht zu diesen Macho-Männern werden, die meinen, sich nur mit Stärke und Körperkraft durchsetzen zu können, die Karriere machen wollen, die sozusagen all das, was unter dem Care-Begriff läuft, überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, da haben die Frauen auch einen großen Anteil dran, dass wir so viele von solchen Männern rumlaufen haben und mit denen Schwierigkeiten haben, sozusagen. Also das ist ganz wichtig und ganz generell glaube ich, dass wir Frauen viel mehr ermutigen sollten, sei es als Schülerinnen und Schüler im Jugendalter, über Praktika, über den Girls' Day oder wie auch immer, einfach reinzuschnuppern in verschiedene Berufsfelder in unserem Land und nicht nur immer das Gleiche zu wählen und zu sagen, ich gehe in die soziale Branche. Ich meine, gut, ich habe gut reden, ich bin auch in die soziale Branche gegangen, aber das können eben nicht alle tun und wir brauchen auch Frauen, die einfach Baggerfahrerin sind, Handwerkerin sind, was auch immer, Baumklettererin und so. Das gibt es übrigens ganz tolle Frauen. Das scheint eine Branche zu sein, die Frauen sehr gut sehr anzieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren. Aber es ist, wir kennen die Gier der Menschheit, wir kennen auch die Gier der männlichen Menschheit. Also insofern ist es ein langer, zäher Kampf, sich immer wieder zu behaupten gegenüber ja, männlichen Dominanzstreben.
Deshalb, also da fällt mir sofort ein, wir arbeiten gerade als Ministerium an einem gleichbildungspolitischen Rahmenprogramm. Das klingt immer etwas hochtrabend, wo wir wirklich vom Kindesalter anschauen, wie kriegt man bestimmte Klischees auch schon bei Jungen oder bei Mädchen auch anders rüber, dass es eben nicht in der Kita heißt, wenn ein Junge weint, dann heul man nicht wie ein Mädchen rum, sondern dass auch Männer dazu stehen dürfen, Emotionen zu haben, Schwäche zu zeigen, zu weinen, was ja auch ganz häufig in stark hierarchisch geprägten Strukturen eher verpönt ist, wenn Männer da eine Schwäche zulässt. Das versuchen wir eben aufzugreifen in der Bildungsarbeit. Aber ich hoffe, wir kommen da noch weiter voran. Ich finde, wir stehen gerade immer so an einem Scheideweg zwischen, wir drehen den Feminismus wieder zurück und die andere Richtung, die gerade erstarkt, also als rot-rote Landesregierung, finde ich, legen wir da einen starken Blickpunkt drauf, dass wir da eben wieder vorankommen.
Ja, es ist sehr zu hoffen, wobei natürlich die politische Perspektive, die Wahlen im nächsten Jahr ein anderes Bild zeichnen. Also, dass wir uns da alle, wir Frauen vor allen Dingen, warm anziehen müssen. Wenn, wie befürchtet, eben halt die Blauen doch einen großen Anteil der Wählerstimmen bekommen werden. Das sollte eigentlich allen klar sein, was das bedeuten wird. Und dass wir da extremste Rückschritte machen werden in der Gleichberechtigung der Geschlechter, überhaupt in der Frage, wie viele Geschlechter gibt es eigentlich und werden anerkannt und zugelassen. Also da sehe ich relativ schwarz, muss ich sagen. Aber natürlich, solange diese Regierung noch im Amt und am Wirken ist, spreche ich ihr auch Mut zu, weiter auf dem Weg zu gehen, sozusagen die soziale Frage zwischen Mann und Frau und überhaupt zwischen allen möglichen anderen Geschlechtern einfach nicht aus dem Blick zu verlieren und immer wieder zu thematisieren. Ich glaube, das ist das Einzige, was geht. Und auch natürlich in den Ausbildungsstätten für Erzieherinnen, für Lehrerinnen und Lehrer, einfach da auch den Fokus drauf zu legen. Das muss ein großer Schwerpunkt werden, die Menschenrechte zu achten und eben auch gleichberechtigte Lebensverhältnisse anzustreben.
Deshalb eigentlich müsste das völlig klar sein, gerade im 75. Jahr letztes Jahr des Grundgesetzes, was uns ja vorschreibt, alle Menschen sind gleich, egal welche Religion, welches Geschlecht, welche Herkunft sie haben. Mhm. Und dass das eben noch nicht Wirklichkeit ist bei allen Menschen, daran streben wir gerade, das versuchen wir zu ändern. Und wir hoffen, dass uns das gelingen wird. Frau Lohmeier, ich nehme das an, den Auftrag.
Wir klopfen gleich mal an Holz.
Ja.
Die Schädel sind hart.
Wir geben uns da alle Mühe, die Gleichberechtigung und auch Frauen deutlich zu machen, was auch ihr Wahlverhalten für Auswirkungen hätte, wenn sie so oder so wählen. Wir hatten, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, noch ein anderes Thema, was auch mit Frauen zu tun hatte. Es ging da um Frauen sichtbar machen. Und es war so, dass ich Frau Lohmeier erzählt hatte, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist, dass es einmal angefangen hatte mit den Straßennamen, wo wir festgestellt haben, dass wenn Straßen nach Menschen benannt sind, zu 90%, die nach Männern benannt sind. Und Frau Lohmeier, da hatten Sie so eine schöne Meinung, die möchte ich einfach auch den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Frau Lohmeier, eigentlich als Verdienstordenträgerin wären Sie gerade dazu prädestiniert, dass eine Straße nach Ihnen benannt werden würde in Ehrung und Würdigung auch Ihres Engagements. Aber Sie sagten, nö.
Nee, danke. Ich vielen Dank für so ein Ansinnen, aber ich finde selber es extremst sperrig, durch Städte zu laufen mit ellenlangen Straßennamen, die alle sozusagen auf den realen Personen, die diese Namen trugen, beruhen. Ich mag es gar nicht. Ob es nun Männernamen sind oder Frauennamen, ist mir völlig gleich. Ich hätte gerne Städte, die frei sind von Straßennamen zu historischen oder mehr oder weniger historischen Persönlichkeiten. Also ich brauche es nicht. Ich finde es sperrig, ich finde es schwer zu merken. Gerade hier als neu Mecklenburgerin habe ich extremste Schwierigkeiten gehabt, mir diese ganzen Becher und Tralala-Namen zu merken und zu überlegen, wer könnte das gewesen sein. Interessiert es mich eigentlich? Ich glaube nämlich wirklich, dass das kaum jemanden interessieren wird, ob es nun irgendwann mal eine Birgit- und Horst-Lohmeier-Straße gibt. Wie lang ist denn allein der Name? Möchte man in so einer Straße leben und ständig, wenn man nach seiner Adresse gefragt wird, diesen ellenlangen Straßennamen nennen möchte? Nee, ich glaube nicht.
Ja. Sie machen das ja alles gemeinsam mit Ihrem Ehemann. Darf ich mal fragen, wie Ihr Mann Sie so bestärkt hat oder wie Sie sich vielleicht gegenseitig bestärken? Man muss ja nicht immer gleich davon ausgehen, dass der Mann einen bestärkt, aber Sie sich gegenseitig so bestärkt haben.
Ja, da sind wir auch nicht die klassische Beziehung, die oder haben die nicht, wo der Mann sagt, wo es lang geht. Es ist so, dass wir uns gegenseitig, glaube ich, sehr viel bestärken und Kraft geben. Wir zoffen uns natürlich auch über Inhalte, sehr hübsch und sehr lang und manchmal auch zermürbend, aber wir sind am Ende doch immer, kommen zu einem Ergebnis. Und mein Mann ist eher so der Mann im Hintergrund, deswegen bin ich auch immer diejenige, die solche Interviews gibt und solche Podcasts mitmacht. Er ist eher der Stratege, der mich, die sehr oft sehr impulsiv ist, dann auch mal wieder runterholt von irgendeinem falschen Pfad, den ich versuche einzuschlagen.
Also eine schöne Ergänzung beiderseitig.
Mhm, genau.
Ja, alles klar. Frau Lohmeier, vielleicht zum Schluss des Podcastes. Was würden Sie Frauen, was würden Sie Menschen mitgeben als Rat, so aufgrund Ihrer Erfahrungen, die Sie sammeln durften?
Oh, das ist jetzt sehr allgemein. Was für ein Rat kann das sein? Ja.
Also ich meine, Sie hatten uns schon mehrere Ratschläge gegeben, was Politik machen muss mit den Straßennamen.
Was Mütter machen sollten.
Was Mütter machen sollten.
Genau. Genau. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich bin ja im Thema Rechtsextremismus unterwegs. Und da weiß ich halt, dass diese Bewegung wahnsinnige Anziehungskraft entwickelt, gerade auf Menschen, die aus schwierigen Elternhäusern stammen, die Missbrauchserfahrung haben, die Gewalterfahrung haben, die sozusagen auf der Suche sind nach dem starken Mann, an denen sie sich klammern können und denen sie folgen können. Und ich glaube, um diese Tendenz in der Bevölkerung abzuschwächen, gibt es nur eins: Erzieht bitte eure Kinder, wenn ihr welche habt, mit Liebe und Gerechtigkeit. Und das ist schon die halbe Miete, dafür einen Menschen in die Welt zu entlassen als Erwachsenen, der Selbstwertgefühl hat, der Stärke hat, der nachdenken kann vor allen Dingen. Das können manche Menschen auch nicht mehr so gut. Das wäre mein Appell an Eltern.
Danke, Frau Lohmeier. Sie sehen gerade, also wenn ich jetzt meine Ärmel hochmache, die Gänsehaut. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Vielen Dank, dass Sie heute da gewesen sind, Frau Lohmeier.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. War schön, hier zu sein.
Ja, danke schön. Und für euch, falls ihr Hinweise habt, Kommentare hinterlassen wollt, dann macht das gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Macherinnen, Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.